Ja, wenn wir verreisen und in Urlaub gehen, da freue ich mich immer auch, die anderen Gemeinden zu besuchen. Es ist nicht, dass ich unzufrieden mit unserer Gemeinde hier wäre, aber ich finde das schön, wenn man auch in einer anderen Gemeinde ist und wenn man sich unterhält und sieht, hey, die kämpfen mit den gleichen Problemen wie wir auch und man freut sich über das Gleiche. Ich finde das toll. Außerdem ist in einer anderen Gemeinde meistens auch der Fokus aufs Positive gerichtet. Man sieht, was toll ist da und man redet über angenehme Dinge. Dieses Jahr war es so, in der ersten Woche habe ich mit einem älteren Mann in der Gemeinde geredet und der hat mir erzählt, dass er kürzlich in einem Jugendcamp war, nicht als Teilnehmer, sondern er hat die Jugendlichen bekocht. Und er hat dann voller Begeisterung erzählt, naja, im Verlauf des Camps, da hat es 9 Jugendliche gegeben, die sich haben taufen lassen. Und ich habe mich natürlich mit ihm gefreut und das war eine tolle Nachricht, schön 9 jugendliche Leute, die sich für Christus entschieden haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen neidisch. Wenn ich mit den Leuten rede und von Jesus erzählen will, da ist kein Interesse da und das ist eigentlich auch, was Zahlen widerspiegeln. Die großen Kirchen, die klagen über Mitgliederschwund, es werden immer weniger, die sich irgendwie für geistliche Dinge interessieren. Es ist kein Interesse da. Ich war ein bisschen neidisch, dass da 9 Leute sich entschieden haben. Das klingt für mich wie eine kleine Erweckung. Und Erweckung ist kein Wort, was eigentlich in der Bibel vorkommt, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Wir denken da an Pfingsten. Da waren 12 Apostel und die haben eine Predigt gehalten und 3000 Menschen haben sich danach entschieden, ich will zu Jesus gehören und haben sich taufen lassen. Das war die Entstehung der ersten Gemeinde. Aus einer Predigt entsteht eine große Gemeinde und wir lesen, die ist täglich gewachsen und es hat nicht lange gedauert, das waren dann 5000 Leute. Sowas wünscht man sich und ich denke, jeder, der in der Gemeinde ist, der wird sich sowas auch wünschen. Und ich frage mich, was war damals anders? Waren die Umstände anders? Waren die Prediger besser? Waren die Zuhörer besser? Warum ist heute kein Interesse mehr da? Und wie gesagt, jeder wünscht sich, dass die Gemeinde wächst, dass mehr dazukommen und ich denke, 3000 Leute auf einen Schlag, das würden wir gar nicht verkraften, aber 9 Leute, das wäre schon was. Also da könnte ich mich drüber freuen. Aber ich denke, damals waren die Zeiten gar nicht so viel anders. Wir haben auch ein Beispiel, da ist das genau andersrum passiert. Da waren 5000 Leute, die Jesus nachgefolgt sind, dann gab es eine Predigt und danach waren es bloß noch 12. Und wisst ihr, wer die Predigt gehalten hat, wer der Redner war? Das war Jesus selber. Jesus hat zu 5000 Leuten geredet und zum Schluss sind die alle weggegangen. Und was wir heute in der Schriftlesung gehört haben, das war das Ende davon. Wir kennen alle die Geschichte. Es waren 5000 Leute, die Jesus gefolgt sind, die haben ihm zugehört und die haben ihm lange zugehört und waren dann hungrig. Und Jesus hat dann einen kleinen Junge gefunden, der sein Mittagessen mitgehabt hat und er hat seine Brotbüchse genommen. Und mit nur ein paar Broten, die er mit hatte und ein paar Fische, hat er die ganzen 5000 Leute satt gemacht. Und den Leuten hat das gefallen. Die waren begeistert und die wollten mehr von Jesus erfahren. Die hatten Eifer und die haben gleich am nächsten Tag haben die Jesus gesucht. Und es scheint, manche sind gar nicht erst heimgegangen. Die haben geguckt, wo sie Jesus finden können. Die wollten mehr von dem. Solchen Eifer kennt man eigentlich von der Queen, wo die zum Beispiel gestorben ist. Da habe ich mit dem Kopf geschüttelt. Da sind Leute nachts, haben sie schon angestellt und haben ausgeharrt, damit die ein paar Sekunden Blick auf sie werfen können, auf den Sarg werfen können. Oder man liest manchmal, es kommt ein neues iPhone raus und Leute stellen sich schon den Tag vorher an. Und ich wundere mich da immer und denke, Mensch, wie kann man von so einem Ding so begeistert sein oder auch von einer Person, dass man so lange ausharrt. Und ich denke, so einen Eifer für Jesus würden wir heute lange suchen. Und man könnte erwarten, wenn die Leute so ausharren für Jesus, wenn die solchen Eifer zeigen, dass Jesus lobende Worte findet. Und am nächsten Tag, als er seine Rede anfängt, dann kommt er aber nicht mit Lob, sondern er kritisiert sie. Er findet keine Worte für eine Anerkennung, sondern er weist die zurecht. Er sagt denen, er sucht mich nicht meinetwegen, ihr seid nicht hier wegen mir, sondern ihr seid hier, weil ihr satt geworden seid. Ihr seid am Irdischen interessiert, nicht an geistlicher Nahrung. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen, sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann. Denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Es gab in den 30er Jahren, im vorigen Jahrhundert, mal einen ganz bekannten Werbefachmann, der hat auch andere Werbefachleute gelehrt und der hat gesagt, sell the sizzle, not the steak. Also zu Deutsch heißt das so ungefähr, verkauft das Brutzeln, nicht das Steak selber. Er meint damit, es geht gar nicht so sehr um das Produkt, du musst eine Stimmung schaffen, dass die Leute begeistert, dass die Freude daran haben. Und man kann Dinge verkaufen, indem man gar nicht so über das Ding selber redet, sondern indem man irgendwie Gefühl damit verbindet. Da kann man zum Beispiel ganz ungesunde Sachen wie Zigaretten verkaufen, wenn man sagt, das ist der Geschmack der Freiheit oder sowas, da bist du männlich. Oder bei Süßigkeiten, da wird nicht auf Inhaltsstoffe hingewiesen, sondern da werden ganz schlanke Menschen gezeigt, intakte Familien, vielleicht Kindergeburtstage feiern, da wird ein gutes Gefühl verkauft. Oder es wird irgendwie eine Urlaubsstimmung verbreitet. Menschen werden in Gefühle versetzt, die sie dann in Verbindung mit dem Produkt bringen. Die Nachfrage für das Produkt wird nicht dadurch gesteigert, indem man ein Alleinstellungsmerkmal, Vorteil von dem Produkt anpreist, sondern indem man gutes Gefühl damit verbindet. Es wird das Brutzeln verkauft, nicht das Steak selber. Und Jesus sagt der Menge, das ist genau das, was ihr macht. Ihr wollt ein gutes Gefühl haben, ihr seid zufrieden, wenn ihr Wunder seht, wenn ihr satt werdet. Aber bei der Nachfolge um mich, da soll es auch um mich gehen. Ich bin wie das Steak hier. Ich habe etwas zu bieten. Und die Leute haben auch gleich, wo Jesus diese Rede anfängt, die haben gefragt, was willst du uns zeigen? Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns ein Wunder. Was wirst du für uns heute tun? Die wollten mehr sehen, die wollten mehr Wunder sehen. Sie fordern Unterhaltung, Spaß und mehr Sättigung vielleicht für ihre Bäuche. Sie erfreuen sich vielleicht auch an seinen Worten, das, was er sagt, solange da vielleicht ein paar Seitenhiebe gegen die Pharisäer oder gegen die Römer da gebracht werden, Hauptsache gegen andere, dann macht es Spaß, dann macht Nachfolge Freude. Aber Jesus sagt, das ist keine richtige Nachfolge. Ihr sollt euch um mich kümmern. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bringe euch das ewige Leben. Ihr müsst mich in Fleisch und Blut total aufnehmen. Ihr müsst auf die Worte meines Vaters hören. Meine Worte bringen euch das ewige Leben. Und auf die zu hören, das ist wirklicher Glaube. In der Parallelstelle im Lukas-Evangelium, da sagt Jesus, nachdem er die 5000 gesättigt hat, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel. Jesus fordert mehr als nur ein oberflächliches Verständnis und eine halbherzige Zustimmung. Er will alles oder nichts. Er will eine vollkommene Hingabe. Er will keinen oberflächlichen Flirt. Er will eine ernsthafte Beziehung mit uns anfangen. Und er will auch nicht, dass wir uns mit dem Geräusch des Brutzelns oder mit Begleiterscheinungen, mit Wundern begnügen, sondern er will wirklich ernsthafte Beziehung mit uns. Er will uns selber Nahrung sein. Im Hebräerbrief, da werden wir aufgefordert, dass wir uns nicht mit Milch zufrieden geben sollen, das nur für Säuglinge ist, sondern wir sollen Hunger haben nach seiner Lehre. Das ist feste Nahrung. Feste Nahrung dagegen ist für Erwachsene, für reife Menschen, die aufgrund ihrer Gewohnheit trainierte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Das ist Gottes Wort. Er will uns eine feste Nahrung sein. Und er fordert die Menschen und uns auf, dass wir Hunger danach haben sollen. Dass wir nicht nur uns begnügen sollen mit Wundern und mit gutem Gefühl. Er will uns mehr geben. Und er fordert von den Menschen eine Entscheidung. Am Anfang, als Jesus seine Rede angefangen hat, da haben die Die Leute ihn bezeichnet als Rabbi, als Lehrer. Sie haben ihn mit Herr angeredet und so, und die wollten ihn sogar zum König machen, als sie satt geworden sind. Aber jetzt, als Jesus anfängt, Forderungen zu stellen, als er sagt, ich komme vom Vater im Himmel und ich will mehr als eine oberflächliche Beziehung mit euch haben, ist er auf einmal nicht mehr der Superstar. Die sagen dann, ja, wer ist denn das? Wir kennen doch seine Eltern, das ist der Sohn von Josef. Der ist einfach ein gewöhnlicher Mensch und niemand will auf ihn hören. Aber Jesus erfordert seine Entscheidung und erfordert die immer wieder. Und die meisten Menschen, die wollen sich nicht festlegen. Es ist ein bisschen, ja, Jesus, aber eine vollkommene Hingabe, das geht denen zu weit und einer nach dem anderen geht weg. Im Vers 60 von Johannes Evangelium, Kapitel 6 lesen wir, viele nun von seinen Jüngern, die ihm zugehört hatten, erklärten, das ist eine harte Rede, eine schwere Rede. Wer kann sie hören? Die Rede von Jesus, die war hart und schwer. Und manche Kommentatoren sagen, ja, die war schwer zu verstehen, die haben das nicht begriffen. Aber ich denke, was Jesus sagt, das war schon zu verstehen und die haben das auch begriffen. Aber es war schwer zu akzeptieren, es war schwer umzusetzen. Eine andere Übersetzung, die drückt das so aus. Viele von denen, die ihm bisher gefolgt waren, hörten es und sagten, das ist eine Zumutung. Wer will sich sowas anhören? Die Leute wollten nicht das hören. Das war nicht populär. Die wollten einfach das nicht annehmen und akzeptieren. Und die sind einfach weggegangen. Und ich finde es auch interessant, was Jesus dagegen unternimmt. Er hat nichts unternommen. Er hat sie gehen lassen. Er ist nicht hinterhergelaufen, hat gesagt, na Moment mal, lass uns drüber reden. Er hat das nicht irgendwie aufgeweicht. Er hat kein Evangelium Light angeboten und gesagt, lass uns erstmal mit Basics anfangen und erstmal darüber reden, ohne die vielen Forderungen. Er sieht einfach nur traurig zu, wie die weggehen. Er opfert seine Popularität der göttlichen Wahrheit. Der verliert mit einem Schlag 5000 Nachfolger. Die Frage ist, waren das überhaupt Nachfolger? Und dann gibt es noch die 12, die zum Schluss übrig geblieben sind. Na, auch die fragt Jesus, wie sieht das mit euch aus? Wollt ihr auch weggehen? Und ich hätte gerne das Gespräch live gehört, mit welchem Tonfall Jesus das fragt und die Antwort dann kommt. Hätte es interessiert, klingt Jesus resigniert, klingt er verzweifelt, klingt das flehentlich, bleibt bitte ihr. Und dann auch Petrus Antwort, wohin sollen wir denn gehen? Ich denke nicht, dass das so geklungen hat, als gäbe es keine Alternative, als hat Petrus gemeint, na, guck dich mal um, wo sollen wir denn hingehen? Es gibt ja nichts anderes, wir sind ja auf dem Dorf, hier ist nichts los. Ich denke, was Petrus sagt, das ist ein Statement und er redet stellvertretend für alle 12, er gibt ein Bekenntnis ab, selbstbewusst sagt, du hast Worte des ewigen Lebens, du bist Christus, der Sohn Gottes. Das ist das, was Jesus in seiner Rede gesagt hat. Ich komme von Gott. Und ihr müsst meine Worte hören, das bringt euch ewiges Leben. Nicht die Wunder und nicht alles drumherum, das gute Gefühl, sondern ich und meine Worte bringen ewiges Leben. Und die Petrus und die Apostel, die haben die Kosten überschlagen und die haben aber ihre Entscheidung für Jesus getroffen. Sie haben erkannt, Jesus ist nicht nur ein Weg, er ist der Weg. Es ist der Weg, der zum Gott führt. Und ich denke, das ist auch heute noch so. Es gibt breite, schmale Wege, die ins Verderben führen und die man von Anfang an als solche erkennt. Aber es gibt auch Wege, die scheinen erstmal in die richtige Richtung zu führen. Und Grundrichtung stimmt. Aber es gibt nur einen einzigen Weg, der zu Gott führt. Und das ist Jesus. Auch wenn das ein schwerer Weg ist, wenn das viel kostet. Und ich denke, die Apostel haben das erkannt und sie geben dieses Zeugnis ab. Wir wollen bei dir bleiben. Wir gehen mit dir. Du bist Jesus, der Sohn Gottes. Und deine Worte bringen ewiges Leben. Die wollen eine ernsthafte Beziehung mit Jesus haben. Die wollen nicht nur Fans sein. Die wollen nicht Jesus einfach nur zujubeln. Die wollen ernsthafte Nachfolger sein. Eigentlich hätte Jesus die Frage gar nicht stellen müssen. Jünger, die waren ja schon eine Weile mit Jesus zusammen, da kannte die ja schon und die haben sich ja auch schon für Jesus entschieden. Die haben alles verlassen, ihre Familien, um bei ihm zu sein. Und Jesus hätte die Frage gar nicht stellen brauchen. Aber ich denke, es ist ein guter Grund, warum die Bibel die Beziehung zu Jesus immer wieder mit einer Ehe vergleicht, mit einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich habe auch vor vielen, vielen Jahren geheiratet und habe meiner Frau gesagt, ich liebe dich. Aber Amanda fragt immer wieder mal, hast du mich noch lieb? Und ich denke, sie will nicht, dass ich das erzähle. Und ich mache es aber trotzdem. Die war ja in den USA beim Friseur und die Haare sind kürzer geworden, als sie das eigentlich wollte. Und ich finde, es sieht schick aus und modern. Aber Amanda, als sie das mir gezeigt hat, als ich das erste Mal gesehen habe, liebst du mich noch? Liebst du mich trotzdem? Ich muss es ja immer wieder sagen. Ich muss und nicht nur sagen, auch zeigen. Die Beziehung ist nicht irgendwie ein Statement, dass man einmal sagt, ja, ich will und dann ist gut, man braucht sich nicht mehr kümmern. Die Beziehung erfordert Arbeit. Eine Beziehung, da muss man sich einbringen. Und ich muss mich immer wieder fragen, ich muss mir immer wieder die Frage stellen, tue ich genug, um die Beziehung gelingen zu lassen, dass es eine spannende Beziehung bleibt. Man darf nicht fragen, tut der andere genug, damit die Beziehung toll ist. Und wir dürfen nicht fragen, tut Jesus genug für mich? Wie sieht das heute aus? Ich denke nicht anders als damals. Ich denke, heute hat sich nicht viel geändert. Woran sind Nachfolger von Jesus heute interessiert? Wollen die wirklich eine Beziehung mit Jesus oder bloß ein gutes Gefühl? Und wie ich schon gesagt habe, die großen Kirchen und ich denke, alle Gemeindenkirchen, die würden sich über Wachstum freuen und viele Gemeindewachstumsexperten oder Kirchenexperten, die sagen, ja, die Kirche muss attraktiver werden, das muss angepasst werden. Woran eigentlich? Die Leute, die müssen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Anbetung muss spannender werden. Wir brauchen mehr Aufregung in einer Routine. Wir müssen mehr Sprudeln anbieten als das wahre Produkt. Kirchenwachstum, also die Mitgliederzahl, ist wichtiger als das Wachstum der Jünger. Und ich denke aber, beides ist wichtig. Für Jesus war das wichtig. Jesus hat das nicht nötig, dass wir irgendwie Werbung machen oder mehr Unterhaltung anbieten. Ich denke, sein Wort ist genug. Das hat genug Potenzial, das hat ein Alleinstellungsmerkmal und wir können damit Werbung machen. Ich denke, Jesus hätte das verhindern können, dass die 5000 weggehen. Er hätte sie weiter unterhalten können, aber er hat es gerade nicht gemacht. Das Evangelium war nie dazu gedacht, den Menschen zu gefallen. Das Evangelium ist da, dass Menschen gerettet werden. Das ist auch heute noch so. Und wir sollten nicht irgendwie mit der Zeit gehen und versuchen, irgendwas anzupassen, damit Menschen uns akzeptieren. Popularität soll keine Priorität haben, wenn es um Nachfolge geht. Es ist immer noch das Wort Gottes. Jesus soll die Nummer eins sein. Wie gesagt, Jesus hat das in Kauf genommen, dass mit einem Schlag tausende Menschen weggegangen sind. Am Anfang des sechsten Kapitels, da lesen wir, eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Wunder sahen. Aber in Vers 66 heißt es dann, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und Jesus hat die gehen lassen. Nachfolge ist immer was Freiwilliges. Jesus hat sie überhaupt nicht gezwungen. Und er hat auch nicht irgendwie das getan, was Paulus an Timotheus schreibt, wo er sagt, es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre unerträglich finden und sich Lehrer nach ihrem Geschmack aussuchen, die ihnen nur das sagen, was sie gern hören wollen. Jesus ist konsequent dabei geblieben. Entweder ihr folgt mir und meinen Worten oder ihr lasst ganz bleiben. Mit lauwarmen Menschen kann ich nichts anfangen. Ich schaue mir manchmal so Antikshows an, wo Menschen so alte Sachen haben und wissen eigentlich nichts darüber. Die haben sie irgendwo auf dem Trödelmarkt gefunden und fanden die toll, haben die gekauft oder haben die geerbt, wissen aber eigentlich nichts über das Ding. Und die bringen die dann zu Experten und die gucken die sich an. Und die spannende Frage ist dann immer, na, ist das was Besonderes? Ist das eine echte Antik? Ist das wertvoll oder ist das einfach ein altes Ding? Ist das Schrott und ganz billig? Und manchmal bringen Leute Sachen und die Experten sagen dann, hey, das ist wirklich was ganz alt ist, aber schade, jemand hat versucht, das zu restaurieren, hat selber irgendwie versucht, das schöner zu machen, einfach vielleicht ein altes Möbelstück überstrichen, neu angepinselt, weil die alten Farben nicht mehr so toll aussahen, oder es haben bei Waffen oder anderen Dingen, das sind die Schrauben und Scharniere alles getauscht worden, oder eine alte Puppe hat man neues Kleid genäht und Sachen entfernt. Jedenfalls sagen dann die Experten, es ist schade, dass jemand versucht hat, das zu verbessern. Das wäre eigentlich was Wertvolles, wenn man es so gelassen hat, wie es ist. Aber durch den Versuch, das wieder schön zu machen, irgendwelche Kratzer oder ein, was einem nicht gefällt, besser zu machen, haben die an Wert verloren. Und so ist das auch mit Gottes Wort. Wenn wir versuchen, irgendwie Dinge, die uns nicht gefallen, zu verbessern, dann verliert das an Wert. Dann ist es nicht mehr authentisch. Das ist nicht mehr das Original. Dann ist nicht mehr das, was Jesus angeboten hat. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann so, wie er ist und wie sein Wort ist. Jesus hat gelehrt, dass alle, die ihm nachfolgen, dass die ihm mit ganzem Herzen nachfolgen sollen, dass er die Nummer eins sein soll. Er hat viel gefordert, er hat vollkommene Hingabe gefordert. Er hat gefordert, dass man ihn als letzte Autorität akzeptiert, dass er Gottes Sohn ist. Und er hat auch im moralischen hohen Standort verlangt. Und das, wie gesagt, ist ziemlich viel, was er fragt. Aber er hat auch sehr viel gegeben. Und wir bekommen in der Beziehung zu Jesus sehr viel zurück. Wir dürfen nicht denken, wir tun Jesus einen Gefallen, wenn wir an ihn glauben. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er ist es, der uns gibt. Und auch wir müssen uns entscheiden, wollen wir ein Fan sein, wollen wir uns mit oberflächlichen Gefühlen begnügen, wollen wir Show und Unterhaltung, ist uns das genug, oder wollen wir Nachfolger sein, wollen wir ernsthafte Beziehungen mit Jesus haben, oder reicht uns Jesus Leid? Reicht uns das Geräusch vom Brutzeln, das Bild von dem Steak, was gegrillt wird, oder wollen wir das Steak selber, das gute Ding? Und ich hoffe, wir entscheiden uns so wie Petrus, und ich hoffe, ihr denkt darüber nach, über eure Beziehung zu Jesus, und ich hoffe, wir können aufrichtig und mit ganzem Herzen dem zustimmen, was Petrus gesagt hat. Zu wem sollen wir denn gehen? Nur du, Jesus, hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist.